Der Urknall ist als eine Weise der Entstehung des Raumes vor 13,7 Milliarden identifiziert. Das Leben begann vor 3,5 Milliarden Jahren. Wir wissen, dass die Gattung Homo, die ersten Exemplare der Gattung Homo vor 2,5 Millionen Jahren ihre Spuren auf der Erde hinterließen und dass vor etwa 200.000 Jahren der heutige Mensch sich entwickelt hat.
Der Bonner evangelische Theologe Frank Vogelsang weiß um die Dominanz des naturwissenschaftlichen Denkens. Dank der modernen Physik, Chemie und Biologie kann die ganze Welt, so scheint es, objektiv und damit ausreichend beschrieben werden.
Wenn wir fragen, wie ist denn dieser Mensch in der Lage, solchen kulturellen Fortschritt zu erzeugen, wie wir ihn erleben, dann wird man auf die Hirnwissenschaften verweisen können und sagen können, dass das Gehirn, soweit es jetzt analysiert ist, eine unendliche Vielzahl von Möglichkeiten zur Verfügung stellt und eine Komplexität aufweist, die im Universum ihresgleichen sucht.
Seit dem 18. Jahrhundert lebt zumindest Europa und die westliche Hemisphäre in einem zunehmend aufgeklärten säkularen Zeitalter. Man braucht keinen Schöpfergott mehr, um die Welt im Ganzen und den Menschen im Besonderen beschreiben und erklären zu können, weiß der Heidelberger Philosoph Magnus Schlette.
Was wir Aufklärung nennen, ist demnach nicht in erster Linie ein Korpus von philosophischen und wissenschaftlichen Texten mit religionskritischer, zu einem beträchtlichen Teil sogar atheistischer Tendenz, sondern die Entstehung einer säkularen Option mit einer Wendung von Grotius, die Dietrich Bonhoeffer in der Theologie seiner Gefängnisbriefe verwendet, der Option, das Leben zu führen, etsi Deus non daretur, als ob Gott nicht gegeben wäre.
In einer aufgeklärten säkularen Welt leben Gläubige wie Ungläubige, wie es scheint, unter den gleichen Prämissen. Schlette fasst die Analyse des kanadischen Philosophen Charles Taylor zusammen. Es sind vier Aspekte eines naturalistischen Selbst- und Weltverhältnisses.
Erstens, durch die wissenschaftliche Vergegenständlichung, Objektivierung der Natur. Zweitens, durch die Disziplinierung des Seelenlebens mit dem Anspruch einer autonomen Handlungsbegründung. Drittens, durch die technokratische Reduktion der Gesellschaft auf einen Ort der Koordination individuellen Glücksstrebens und viertens durch die Moralisierung der Religion, die den Glauben als ein zunehmend akzidentelles Hilfsmittel des Self-Design sieht.
Das bedeutet in der Konsequenz, wenn man wissen will, wie die Welt ist, so muss man sie nur vermessen. Der Mensch ist um seiner selbst willen frei und keinem Gott untertan. Alles andere, etwa die Selbstdefinition des Menschen als Geschöpf Gottes oder die ethische Wichtigkeit der Religionen, gilt als subjektiv und kann damit jederzeit vernachlässigt werden. Doch so einfach dürfe man es sich nicht machen, meint der evangelische Theologe Frank Vogelsang. Die Naturwissenschaftler müssten letztlich selbst zugeben, dass ihre Erkenntnisse nur bedingt objektiv sind.
Ich verweise da nur auf den Physiker Werner Heisenberg. Er hat eine Schrift 1942 geschrieben, die Ordnung der Wirklichkeit. Wir erkennen nicht einfach so die Welt. Wir erkennen gerade naturwissenschaftlich die Welt immer nur mit spezifischen Methoden. Und spezifische Methoden haben Eigenschaften. Sie haben die Eigenschaft, um es in ein Bild zu bringen, das visuell ist. Sie haben die Eigenschaft, dass wir manches klar sehen können. Aber sie haben gleichzeitig die Eigenschaft, dass anderes ausgeblendet wird. Und dieses Wechselspiel muss man berücksichtigen. Anders gesagt, naturwissenschaftliche Forschung erkennt, aber sie erkennt immer methodenspezifisch. Und das heißt, sie erkennt so, dass bestimmte Methoden ihnen Erkenntnisse ermöglichen, aber gleichzeitig eben damit auch das Gesichtsfeld einengen.
Ohne Frage bieten die Naturwissenschaften wichtige Erklärungszugänge zur Welt, die vor allem in den letzten 200 Jahren einen ungeahnten technischen Fortschritt ermöglicht haben. Aber es sind eben Sichtweisen neben anderen, die ebenfalls ihre Legitimation der Welterklärung beanspruchen dürfen.
Musik können Sie in der Tat beschreiben durch eine Spektralverteilung von Luftschwingungen. Also die 9. Symphonie von Beethoven, dargestellt in Spektralverteilungen, wäre, glaube ich, uns nicht so wertvoll. Wenn wir Musik hören, sind wir von ihr eingenommen. Wir geraten in eine gewisse Distanzlosigkeit. Und die Fähigkeit, mit hineingenommen zu werden, die Fähigkeit, mitzuschwingen, zeigt an, dass wir dann die distanzierte Haltung eines naturwissenschaftlich Beobachtenden verlassen und uns dem musikalischen Genuss hingeben.
Nicht nur, dass die vermeintliche Distanz und Objektivität der reinen Naturwissenschaft gar nicht zum Kern einer jeden Sache vordringt. Es gibt existenzielle Dinge, die gerade in der naturwissenschaftlich distanzierten Objektivität gar nicht zu erkennen sind.
Was ist Menschenwürde? Jeder Mensch hat Würde. Ja, aber wie? Wie messen wir das? Woher wissen wir das? Und es gibt nicht wenige Menschen, die dann, wenn man sie daraufhin festnagelt, dann sagen, na ja, das ist letztlich ja doch eine Vereinbarung. Nur Vorsicht. Wenn es Menschen eins geben sollte, die die Menschenwürde nicht mehr anerkennen, dann existiert sie auch nicht. Nicht dadurch, dass ich mich distanziere, erlebe ich die Menschenwürde, sondern dadurch, dass ich halt einfach jemanden anspreche und sage, ja auch du bist Mensch, du hast Würde. Ich könnte die Menschenwürde in distanziertem Verhältnis nicht finden.
Notwendig sei es, neben einer objektiv-naturwissenschaftlichen eben auch eine nicht distanzierte, subjektive Sichtweise zuzulassen. Beide sollten als gleichberechtigt anerkannt zum Wohle der Menschheit genutzt werden, meint der evangelische Theologe Frank Vogelsang.
Wir sollten uns dafür offen halten, dass religiöses Erleben eine Weise sein kann, wie wir mit der Welt in Kontakt sind, so wie es eben auch ganz unterschiedliche Weisen gibt. Und wenn wir keine wertende Hierarchie einführen und sagen, nur das Objektive ist gut und der Rest ist falsch, dann ist auch das religiöse Leben ein Erleben. Man mag es teilen oder nicht. Solange ich das nicht erlebt habe, kann ich aber nicht sagen, dass er falsch liegt.